Ich möchte heute etwas sagen über unsere Beziehung zum Herrn. Da sind mir zwei Punkte wichtig geworden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen dienst. Und später, dass du redest und unsere Herzen zu dir gezogen werden. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du weiter wirkst in uns und dass das Werk des Glaubens, das du in uns angefangen hast, weiter voranbringst und vollendest. Ja, unsere Gemeinschaft mit Gott, darüber möchte ich gerne sprechen. Ich will uns ein paar Verse lesen aus Johannes 15. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm, da bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Viel Frucht zu bringen bedeutet, dass der Vater verherrlicht wird, dass der Vater geehrt wird. Und das ist der Gottes Wille für uns, für jeden von uns. Und Jesus sagt hier, dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Und das sind sehr einfache Worte. Und wenn wir länger gläubig sind, ist uns das alles wohl bekannt. Und wer christlich erzogen ist, ist mit dem Bild schon als Kind aufgewachsen, mit dem Weinstock und den Reben. Und es ist die Antwort auf die Frage, wie können wir wachsen? Wie finden wir heraus, was Gottes Plan ist für unser Leben? Wie können wir denn ein Leben führen, was Frucht bringt? Was können wir denn machen, dass unser Leben ein Leben ist, was Gott ehrt und was Gott verherrlicht? Und da gibt es jede Menge Lehre. Und der Grundsatz und das Geheimnis steht genau hier. Wir bringen Frucht, wenn wir am Weinstock bleiben. Und Jesus sagt, dass wir getrennt von ihm oder ohne ihm nichts tun können. Und das ist die Botschaft von heute. Es ist der Wille Gottes, dass wir Frucht bringen und dass dadurch der Vater verherrlicht wird. Und da kommt es nicht zuerst auf ganz bestimmte Techniken an oder Fähigkeiten. Und es ist nicht zuerst die Überlegung, wie kann ich mich einbringen oder was kann ich machen, sondern das Erste und Wichtigste ist, am Weinstock zu sein. Und das gilt es dann weiter zu beherzigen, auch wenn wir unsere Berufungen kennen und wenn wir dem Herrn dienen und wenn wir Frucht bringen, bleibt bestehen. Das Allerwichtigste und das Geheimnis für alles ist und bleibt am Weinstock zu sein. Und das ist die Frage, die uns, glaube ich, der Herr heute Morgen stellt. Bist du am Weinstock? Oder bist du eine Rebe, die daneben liegt oder irgendwie getrennt ist? Dann finden wir hier auch dieses Prinzip des Reiches Gottes, dass der Herr ein lebendiger Gott ist und alle Dinge, die er tut, wachsen und sind in Bewegung, in Veränderung. Vers 2 steht geschrieben: Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Also wir sind am Weinstock, wir sollen am Weinstock sein. Und das bedeutet, dass der Herr die Rebe reinigt und das Ganze mit dem Ziel, dass sie noch mehr Frucht bringt. Ab und zu gibt es ja solche Dokumentarsendungen über Weinanbau. Und ich finde das sehr, sehr spannend, solche Sachen zu erfahren. Und es ist eine Wissenschaft oder fast eine Religion, wie man guten Wein anbaut und was es dafür für Bedingungen braucht und dass das ganz bestimmte Böden sind. Oft ist das Vulkangestein, auf dem Wein sehr, sehr gut gedeiht. Und es müssen bestimmte Lagen sein und bestimmtes Wetter. Und das ist schon geheimnisvoll, finde ich, wenn es um Wein geht. Und vielleicht ist das irgendwie gut, dass wir so auf das ganz einfache Ding zurückkommen und das mal überdenken und das in unseren Herzen bewegen. Bin ich am Weinstock? Also nirgendwo ruft uns das Wort Gottes auf, dass wir als Rebe ganz viel hervorbringen müssen, ohne am Weinstock zu sein. Und der Herr sagt es, dass wir von uns selber keine Frucht bringen können. Dann ist es auch irgendwo eine Warnung, dass Jesus hier sagt, die Reben an ihm, die keine Frucht bringen, die nimmt der Weingärtner weg. Ja, bleibt in mir und ich in euch. Ich denke, dass der Herr hier einem Bild spricht von der Beziehung, die er zu uns haben will und die wir zu ihm haben sollen. Und beim Beten über diese Dinge hatte ich so den Eindruck, dass Gott da irgendwie Wert darauf legt, dass wir in unserer Beziehung zu Jesus tiefer kommen oder einen Neustart machen, wenn wir für uns feststellen, dass die Beziehung vielleicht ganz wenig geworden ist oder vielleicht gar nicht mehr existiert, dass wir den vom Betrieb einstellen, um wieder am Weinstock zu sein und am Weinstock bleiben. Die Rebe, die am Weinstock bleibt, ist also ganz bewusst abhängig von Jesus. Und das bedeutet auch irgendwie, dass wir nicht erlauben, dass in unserem Leben geistliche Dinge zu einer Art von Routine werden oder zu irgendwelchen toten Abläufen, wo es nur noch um eine Hülle geht. Und ganz egal, wie lange wir gläubig sind und wo wir stehen mit dem Herrn, betrifft es uns alle, dass Jesus hier sagt, dass die Reben gereinigt werden, dass sie noch mehr Frucht bringen. Und dass dieser fortwährende Beschneidungsprozess stattfindet. Und ich denke, das hat was damit zu tun, dass wir diesen Lebensstil haben, uns fortwährend zu demütigen und das zu begehren und dem Herrn das erlauben und ihn darum bitten. Das bedeutet, dass wir mit Fleiß und mit Treue Jesus suchen und dass wir auch, wenn wir Verantwortung haben im Reich Gottes, die unterweisen, die uns anvertraut sind, Reben zu sein an Jesus, Reben am Weinstock. Nicht an anderen Menschen, nicht an einer speziellen Lehre, nicht an einem religiösen Hobby, sondern Reben am Weinstock, an der Person Jesus. Auch nicht Reben an einem bestimmten Dienst, sondern an Jesus. Und wir sehen aus diesem Bild, was Jesus gebraucht, dass das Wachstum aus dem Weinstock kommt und dass der Weingärtner, der Vater, die Bedingungen dafür geschaffen hat. Ich habe es mal so ausgedrückt, dass die Rebe sich nicht so sehr auf Wachstum konzentriert, sondern darauf, am Weinstock zu sein. Das ist die Arbeit der Rebe. Und ich hatte in den letzten Tagen ein langes Telefonat mit einem Gemeindeleiter einer anderen Gemeinde. Und er hat eine ziemliche Krise hinter sich und vor langer Zeit ging es ihm nicht gut. Und wir sprachen darüber, dass das ja, dass es der Kern der Sache ist, am Weinstock zu sein. Und je tiefer wir den Herrn kennen, umso wichtiger oder umso mehr wird es. Es ist nicht so, dass wenn man länger dem Herrn nachgefolgt ist, dann irgendwie weiß, wie die Dinge gehen und dann den Weinstock nicht mal so sehr bräuchte, sondern das bleibt kontinuierlich und unsere Abhängigkeit vom Herrn wird größer. Paulus hat ja mal gesagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Also dieser Prozess, dass wir abnehmen, da muss stattfinden. In dem müssen wir sein, dass wir abnehmen und er zunimmt. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, dass es verschiedene Arten von Beziehung zu Gott gibt oder verschiedene Stufen vielleicht. Und ich hoffe einfach, dass der Heilige Geist uns hilft heute Morgen, dass wir irgendwie ja, in was hineinschauen können, was Gott für uns hat. Also ich glaube, es gibt einfach verschiedene Stufen oder verschiedene Arten der Beziehung zu Gott. Und ich weiß nicht, ob das vollständig ist. Da fehlte mir dann irgendwie letztendlich auch noch ein bisschen die Zeit, da noch mehr Ruhe darüber zu haben und Gott zu suchen. Aber ich denke, es gibt eine Ebene von unserer Beziehung zu Gott, wo, ja, wo wir auch von unserem Sprachgebrauch von Gott reden und wo wir vielleicht ab und zu ein Stoßgebet zu Gott schicken, wenn es eine brenzlige Situation gibt oder eine Not, die richtig krass ist oder wieder mal eine Prüfung ansteht in der Schule und wir kurz vorher merken, dass es irgendwie eng werden könnte, ist dann so ein, dass wir dann so ein Stoßgebet zu Gott schicken. Und ja, was könnte man noch beschreiben? So diese Beziehung zu Gott in dem Sinne, unsere längsten Gebetszeiten vielleicht hier sind, wenn wir uns versammeln und wir vielleicht mal einen Bibelvers lesen, mal hier und mal da. Vielleicht haben wir eine App auf dem Handy, die uns einen Bibelvers vorschlägt. Ja, so die erste Stufe der Beziehung zu Gott. Dann denke ich, dass es eine nächste Stufe gibt. Ich weiß nicht, ob es da noch Zwischenabstufungen gibt, aber ich glaube, es gibt auch eine Art von Beziehung, wo wir schon regelmäßige Gebetszeiten haben und wo wir Dinge bewegen vor dem Herrn, wo wir Fürbitte tun, wo wir, ja, wo das ein Lebensstil wurde, Zeit zu haben zum Beten. Und wo wir sehr verschiedene Facetten von Gebet auch kennen, wo wir dem Herrn danken, wo wir Dinge vor ihm hinbringen, wo wir für andere beten, unsere Nöte ihm sagen, wo wir vielleicht auch zur Gitarre greifen oder zum Klavier oder wir in anderer Art und Weise auch Jesus loben. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil von Beziehung. Und ich denke, dass dieser Bereich stark geprägt ist von unseren Gedanken und auch von unseren Situationen. Und was mich bewegt in den letzten Tagen, aber irgendwie fehlen mir da noch wirklich Worte, das erklären zu können. Aber vielleicht zündet der Heilige Geist das in uns trotzdem. Ich denke, dass es noch einen Bereich gibt und ich nenne das die Beziehung zum Heiligen Geist. Und da fiel mir ein, beim darüber nachdenken, dass man hier und da sagt, zumindest habe ich das schon öfters mal gehört und wurde das auch schon gefragt, ja, zum Heiligen Geist darf man ja gar nicht beten. Man darf nur zu Jesus und zum Vater beten. Und ich halte es für einen ganz großen Irrtum, nicht zum Heiligen Geist zu beten. Also ich halte das sogar für einen fatalen Fehler. Einfach mal die Frage an dich, wie oft in deinen Gebeten sprichst du direkt den Heiligen Geist an? Und ich glaube, das sagt was über unsere Art von Beziehung zum Herrn. Reden wir in unseren Gebeten mit Gott oder reden wir mit Jesus oder reden wir mit dem Heiligen Geist? Und ich will daraus keine Speziallehre machen und es ist auch nichts von dem falsch. Ich glaube aber, dass wir unbedingt in unserer Beziehung zum Herrn es Zeiten gibt, wo wir den Heiligen Geist direkt ansprechen. Und ich will uns im Wort Gottes zeigen, warum. Also zunächst bin ich überzeugt davon, dass der Heilige Geist in keinster Weise gekränkt ist oder Jesus oder der Vater, wenn wir zum Heiligen Geist beten. Weil es gibt so diese Argumentation, dass das nirgendwo in der Bibel steht, dass wir den Heiligen Geist anbeten sollen und nur Jesus und dem Vater. Und wir wissen aus dem Wort, dass diese drei Personen der Gottheit ganz sicher nicht in Konkurrenz untereinander sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass es in unserer Gottheit keinerlei Verärgerung gibt, wenn wir zu dem anderen jeweiligen, zu der anderen Person Gottes beten. Ich glaube, dass unser Gott und die drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in absoluter Harmonie und Einheit sind und dass es da über nichts irgendeine Verstimmung gäbe im Himmel. Aber ich will uns mal einen Vers lesen aus Johannes 16. Da sagt Jesus: Ich sage euch die Wahrheit. Da bin ich vor kurzem mal drauf gestoßen. Wieso sagt denn Jesus, ich sage euch die Wahrheit? Hat Jesus jemals gelogen? Nein. Ist jede Aussage von Jesus wahr? Ja. Und trotzdem sagt er hier, Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit. Und ich würde das so deuten, dass Jesus hier seiner Aussage ganz besonderes Gewicht verleihen möchte. Und sagt, bitte glaubt mir das, das ist wirklich die Wahrheit. Und dann sagt er, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Stellt euch vor, Jesus sagt, dass er weggeht. Und genau genommen, es gibt ja die Zusagen von ihm, dass er auch wiederkommt. Genau genommen ist er noch nicht wiedergekommen, sondern wir sind noch in der Phase, dass er weggegangen ist. Das sagt er hier seinen Jüngern. Er geht weg. Und dann, nachdem er auferstanden war, hat er sich noch eine kurze Zeit seinen Jüngern gezeigt. Und dann haben sie gesehen, wie er aufgenommen wurde in den Himmel. Und dann sagt er, das ist gut, dass ich gehe, damit ich euch den Beistand senden kann. Das gibt also eine ganz große Bedeutung auf die Person des Heiligen Geistes. Und Jesus ist das offensichtlich sehr, sehr wichtig, wenn er davor noch sagt, ich sage euch die Wahrheit. Ich gehe weg, damit ich euch den Beistand senden kann. Denn wenn ich nicht weggehen würde, würde er nicht zu euch kommen. Dann sagt er vom Heiligen Geist, das ist Johannes 16, 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Ich glaube, dass zuerst der Heilige Geist uns über uns in die Wahrheit leiten möchte. Hier geht es erst in zweiter, dritter Linie darum, dass der Heilige Geist uns in die Wahrheit leitet über Geschehnisse, die wir erleben oder was auf der Welt los ist oder was Gott noch vorhat und was die Bibel sagt über den Plan in der Endzeit und so weiter. Ich glaube, in erster Linie meint diese Schriftstelle, dass der Heilige Geist uns über uns selbst in die Wahrheit leitet. Und wenn Jesus das so wichtig war, dass er sogar gesagt hat, es ist gut, dass ich weggehe, damit der Beistand kommt, dann glaube ich, ist es gut, dass wir die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegen. Und das ist etwas anderes, wie wir beten zu Gott, dass er uns hilft oder dass der Schmerz nachlässt oder dass wir gesund werden oder dass er uns hilft bei einer Prüfung. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass eine Zeit, wo wir mit dem Geist Gottes über unser Innenleben reden. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das ist ganz klar die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es, glaube ich, auch absolut korrekt, direkt mit ihm zu reden. Und ganz sicher ist da Jesus nicht gekränkt. Also er leitet uns in die ganze Wahrheit. Und dann ist uns verheißen, der Heilige Geist redet nicht aus sich selber, sondern was er hören wird, wird er reden. Hier sehen wir auch diese Harmonie zwischen dem Geist und Jesus und dem Vater. Und dass er das, was er hört vom Vater, das redet er zu uns. Vielleicht wäre das ein Anreiz für uns, dass wir als Rebe am Weinstock bleiben und ein tieferes Level von Gemeinschaft kommen mit Gott. Dass wir mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Und in dieser Gemeinschaft, da geht es nicht so sehr um unsere Situationen, um das, was uns gerade auf dem Herzen brennt oder was uns gerade bedrängt. Das hat auch alles seinen Platz. Aber ich glaube, wenn der Herr uns tiefer führt in die Nachfolge, dass wir diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegen müssen. Jesus sagt, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr. Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Und wir sind jetzt gerade in der kleinen Weile, wo wir ihn nicht mehr sehen. Und als ich das las, hat mich das getröstet, dass alles, was wir hier gerade erleben, das ist die kleine Weile im Wort Gottes. Manchmal erscheint uns das so riesig, so unüberwindbar, so mächtig oder vielleicht manchmal auch so bedrängend. Aber im Maßstab Gottes ist das die kleine Weile, wo Jesus sagt, ihr seht mich eine kleine Weile nicht mehr und dann seht ihr mich wieder. Das hilft sehr, die Größe des Ganzen wahrzunehmen, die das bei Gott hat, was wir manchmal erleben und was uns auch mitnimmt und Kraft kostet. Und so tröstet er seine Jünger und sagt, eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Und dann Vers 21, die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt gekommen ist. Jetzt kann ich nicht als Frau sprechen, aber ich war bei einigen Geburten dabei und habe miterlebt, dass es so ist, dass das eine schwere Zeit ist, aber wenn das Kind da ist, ist die Freude so groß, dass der Schmerz davor vergessen ist. Und die Freude über das geborene Kind ist so groß. Und das nimmt Jesus als einen Vergleich. Die Weile, wo ihr mich nicht seht, das ist so dieser schwierige Zeit, bevor das Kind dann da ist. Aber dann, wenn es da ist, wird die Freude das alles überwiegen. Und dann sagt er auch, ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Also Jesus verabschiedet sich hier richtig gehend von seinen Jüngern und dann ging er zum Vater. Eine kleine Zeit ist er in Anführungszeichen weg und wir leben jetzt in dieser kleinen Zeit. Und Jesus hat tatsächlich alles dem Heiligen Geist übertragen. Der Heilige Geist ist also jetzt hier und er ist unser Gegenüber, er ist immer für uns da, er ist unser Ansprechpartner. Er ist also nicht nur eine Kraft oder ein Dampf oder ein Hauch, er ist eine Person. Und ich will uns einfach eine Reihe von Schriftstellen lesen und ich denke, wir werden erstaunt sein, wie stark das die Bibel betont, dass jetzt der Heilige Geist wirklich der ist, der für uns jetzt hier ist. Also eine Stelle aus Lukas 12, Vers 11, da steht, wenn sie euch auch vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie und womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen wollt. Da steht nicht, Jesus wird euch das sagen, sondern da steht, der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Oder Johannes 14, 26, dabei stand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Oder ein Beispiel aus Apostelgeschichte 13, Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Hier steht nicht, während sie dienten und fasteten, sprach Jesus oder sprach Gott oder sprach der Vater, sondern hier steht, da sprach der Heilige Geist. Oder Apostelgeschichte 20, da ging es darum, dass Paulus wusste vom Herrn, dass er in Gefangenschaft kommen würde. Da steht 23, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Das hat der Heilige Geist ihm gesagt. Oder Hebräer 10, Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinnen schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Das ist ja eine Prophetie, eine Verheißung Gottes aus dem Alten Testament, dass Gott sagt, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen schreiben oder geben. Und Hebräer 10 sagt, das bezeugt uns der Heilige Geist. Oder Apostelgeschichte 9, 31. Das ist so ein wunderbarer Satz, der die Gemeinde beschreibt zu dieser Zeit. Apostelgeschichte 9, 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Oder 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und ich glaube, aus diesem Vers eine gewisse Ordnung zu erkennen. Und ich denke, man kann sagen, Gott oder der Vater steht für die Liebe, für Annahme. Hier steht die Liebe Gottes. Und Jesus steht für Gnade und Barmherzigkeit oder auch für Ausharren. Und der Heilige Geist steht für Gemeinschaft. Also Paulus, das sind ja seine Grüße am Ende des Briefes, schreibt ihnen, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit ihnen sei. Und wir sind angehalten, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu pflegen. Und aus unserem Leben zu verbannen, was die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist stört, was diese Gemeinschaft sabotiert, was sie kaputt macht, was sie verhindert. Es gibt auch noch diese Stelle, Römer 8, 14. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist die Phase oder der Teil unserer Beziehung zum Herrn, wo wir mit ihm zusammen sind und das auch wirklich erleben. Wo wir erleben, du sitzt in deinem Sessel alleine und du merkst, der Heilige Geist ist da. Und du kannst sagen, Heiliger Geist, was willst du mir sagen? Also das ist dieser Ort von Beziehung, wo es nicht um unsere Anliegen geht oder die Anliegen, die wir für andere bebeten. Das ist alles ganz, ganz wichtig und nicht jetzt irgendwie negativ oder dass das falsch wäre. Mir geht es heute einfach darum, dass wir tiefer kommen in unserer Beziehung zu Gott. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir lernen, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Und da hat der Heilige Geist die Agenda. Er will uns da Dinge sagen. Er hat da den Plan für diese Zeit. Wir brauchen für diese Zeit kein Gerüst, was wir nach Schema dann und dann und dann zu sagen und zu machen haben. Ich glaube, was der Heilige Geist braucht, ist, dass wir dafür Zeit haben. Und alles, was so in uns rumort, ist dann still. Und dann sagen wir, Heiliger Geist, was hast du? Was siehst du in meinem Herzen? Was ist dir wichtig? Was willst du mir jetzt sagen? Was hast du auf dem Herzen? Das ist vielleicht vergleichbar, wie wenn man einen richtig guten Freund trifft, den man sehr schätzt und gerne von ihm hören will, was er sagen möchte. Und diese Art von Gemeinschaft, die brauchen wir. Das ist etwas, wo wir am Weinstock sind und gereinigt werden, um noch mehr Frucht zu bringen. Und in solchen Zeiten redet der Heilige Geist mit uns. Und das, was er uns in diesen Zeiten sagt, das tun wir. Da sind wir gehorsam. Das soll also Ansporn sein. Wenn du sagst, das hatte ich ja noch nie, dann sollte es ein Ansporn sein, dass du das ja anfängst zu tun, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Ich fand es interessant und ich denke, es ist auch ein Schlüssel für unsere Zeit, wo wir ja das auch irgendwie erleben oder miterleben, dass der Feind Menschen bedrängt und Menschen niederdrückt durch dieses Gefühl der inneren Ausgebranntheit oder der inneren Leere. Also das, was jetzt als Krankheitsbild Burnout genannt wird und wo ich nicht denke, das sind irgendwie Einbildungen von Leuten, die irgendwie ein bisschen schwach sind. Ich glaube, dass das wirklich eine ganz massive, reale Sache ist, dass Menschen so innerlich ausbrennen, dass überhaupt nichts mehr geht. Und das betrifft nicht nur oder irgendwie Leute, die schwach sind oder die es vielleicht nicht auf die Reihe kriegen. Wenn man darüber Dinge liest, kann man feststellen, dass das auch Menschen betrifft, die eigentlich mental sehr starke Menschen sind. Und genauso wir Gläubige, wenn, ich sag mal, wir ähnliche Verschleißerscheinungen erleben oder uns so entsprechend auch fühlen, ich glaube, der Schlüssel ist nicht, ich brauche jetzt unheimlich eine Pause und ich mache jetzt gar nichts mehr und ich muss mich jetzt rausnehmen und das alles. Ich glaube, der Schlüssel ist eine tiefere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich erinnere mich vor ein paar Wochen, da war ich mit François im Auto und wir haben uns so über solche Dinge unterhalten und er hatte auch gerade mit so einer Situation zu tun und die Ärzte haben dann auch geraten, ganz lange ausspannen und komplett rausnehmen und Pause machen. Da ging es dann so darum, also er erzählte mir, dass ein Gemeindeleiter, den er wieder kennt, eben ihm geraten wurde, er soll irgendwie sich ein Hobby suchen, wo er mal gedanklich komplett woanders ist und nicht mit Gemeinde und dem Ganzen immer. Und dass das dann hilft. Und ich sage zum Vorhinein, glaubst du, dass das wirklich die Lösung ist? Und es ist wirklich so, dass Gemeindeleiter und Älteste, dass es da einfach aktuell eine Entwicklung gibt, dass viele dieser Leute wirklich gesundheitlich an die Grenze kommen. Und wir hatten vor kurzem auch ein Treffen mit Gemeindeleitern hier aus der Region und ein anderer brachte das auch mit und sagt, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ich treffe immer mehr Gemeindeleiter, die so komplett alle sind, dass die monatelang Krankenschein haben und sie nicht mehr in der Lage sind. Und das ist eine Bedrängnis vom Feind. Und ich sage zum Funktionär, glaubst du, dass dein Hobby hilft, dass man sich dann an den Deich setzt und angelt oder Kaninchen züchtet? Oder also das sind ja Dinge, die sind nicht verboten, die kann man ja machen. Aber und ich sage, meine Idee dafür wäre, es gibt noch eine andere Qualität von Beziehung mit Gott, die wir noch nicht so kennen und aus der wir so gestärkt werden, dass wir einfach geistlich eine Robustheit haben, die haben wir nun mal nicht aus uns selber. Also ich glaube, eine tiefere Beziehung zu Gott, zum Herrn, ist der Schlüssel. Und als ich diese Dinge mir angeschaut habe im Wort und auf diesen Vers stieß, dass Paulus das den Korinthern wünscht, die Gnade von Jesus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, da dämmerte mir, da gibt es noch was. Da gibt es noch mehr. Und dazu möchte ich uns ermutigen, Ich hatte ja vor kurzem einen Arzttermin bei einem HNO-Arzt, weil ich ja auf dem rechten Ohr seit einigen Wochen ein Geräusch habe. Und er meinte, das könnte man jetzt nicht so viel machen und gab mir 3 kopierte Blätter mit oder 4. Und ich soll das mal lesen und das würde helfen. Und ich habe das dann zu Hause gelesen. Meine Frau hat es leider gleich weggeschmissen, sonst hätte ich uns das zeigen können. Und da standen auf dem ersten Blatt verschiedene Punkte, was ich machen soll als jemand mit einem Tinnitusgeräusch. Also ein Punkt war, denken Sie daran, anderen geht es schlechter als Ihnen. Ein weiterer Punkt war, gönnen Sie sich ab und zu etwas Schönes, in Klammern einkaufen. Ein weiterer Punkt war, machen Sie ab und zu einen Kurzurlaub. Ein weiterer Punkt war, das Tinnitusgeräusch wird mich nicht unterkriegen. Und also das waren, denke ich, so 15 solche Punkte. Wie gesagt, ich hätte die gerne vorgelesen, aber meine Frau hat es gleich vernichtet. Und da stand oben drüber Anleitung zum autogenen Training. Und das gibt mir ein Facharzt mit dem Hinweis, das würde helfen. Und ich denke, Leute, die in Situationen waren, wo du merkst, meine Kraft ist irgendwie weg und irgendwas passiert gerade mit mir und mir fehlt die Kraft zu allem Möglichen und in mir ist wirklich ganz stark dieses Ding, mir ist alles zu viel. Ich glaube, dass solche Leute auch sagen können, das hilft eigentlich nicht. Also den Kurzurlaub kann ich machen und da bin ich vielleicht körperlich einen Zacken ausgeruhter, aber das Kernproblem löst das nicht. Deshalb mein Gedanke, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Vielleicht verändern wir unsere Zeiten mit Gott, dass wir etwas weniger tun und mehr Zeit haben, ihn zu fragen, was er uns sagen will. Und Gemeinschaft haben kann man auch, wenn man mit einer Person zusammen ist, ohne dass einer immer redet. Oder? Und lass uns doch das mal tun und sagen, Heiliger Geist, ich bin hier, ich bin so froh, dass du da bist. Du bist mein Helfer, mein Beistand, mein Tröster, mein Lehrer. All die Dinge, die die Bibel über ihn sagt, was hast du für mich? Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, das ist das Geheimnis, dass wir als Reben am Weinstock bleiben. Und dass dieser Prozess fortwährend stattfindet, dass er uns reinigt, dass wir nicht nur Frucht bringen, sondern noch mehr Frucht. Und dass wir das Fruchtbringen nicht mehr als etwas sehen, jetzt muss ich das auch noch machen. Und auch noch mehr. Das höre ich schon gerne darauf Arbeit, dass ich noch mehr machen soll. Sondern dass wir das Fruchtbringen als etwas sehen, das geschieht, weil ich am Weinstock bin, damit es den Vater verherrlicht. Also nicht so sehr Fruchtbringen anschauen unter der Rubrik, ich muss Leistung bringen und dann auch noch immer mehr. Und das wollen sie schon auf Arbeit von mir und in der Gemeinde jetzt auch noch und irgendwie ist mir das alles zu viel. Sondern wir dürfen das, weil es der Wille Gottes ist. Und das geschieht, wenn wir am Weinstock sind. Das heißt, ich glaube, dass Gott uns das heute sagt, alles, was unsere Verbindung zu ihm, unser am Weinstock sein, irgendwie beeinträchtigt hat, dass wir das anschauen. Dass wir nicht eine Rebe sind, die irgendwo rumliegt. Und dazu möchte ich uns ermutigen, auffordern, dieses Geheimnis zu ergründen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Ich habe im Internet viele Abhandlungen darüber gelesen, ja, wo da diese Lehre eben bestärkt wird. Es steht nirgendwo, wir sollen zum Heiligen Geist beten und da soll auch nirgendwo angebetet werden. Und ich finde es sehr markant, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, dass immer die Rede ist vom Heiligen Geist, obwohl wir ganz klar wissen, dass Jesus das Haupt seiner Gemeinde ist. Und als es entschieden wurde in Jerusalem, was haben die Menschen wirklich zu tun, die keine Juden sind und sich zu Jesus bekehren. Was müssen die einhalten? Und als diese Frage aufkam und letzten Endes das in Jerusalem von den Aposteln besprochen wurde und diese Frage ja entscheidend ist für die gesamte Geschichte, dann könnt ihr lesen, dass sie zu dem Schluss kommen und sagen, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Interessant. Also ganz klar ist Jesus das Haupt der Gemeinde. Aber an der Stelle steht nicht, es hat Jesus und uns gefallen, sondern es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Also auch in dieser Frage ist er die Person Gottes, mit denen die Apostel zusammengearbeitet haben. Also versteht mich richtig, es geht nicht um neues Gesetz. Jetzt dürfen wir nicht mal zu Gott oder zu Jesus beten. Es geht darum, dass wir den Bereich Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist, dass wir dort wachsen und dass wir in einer gewissen Weise geübt darin sind, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, diese Zeiten, das sind die, wo der Heilige Geist in uns Dinge tut, aus denen heraus wir zu allen Dingen Kraft haben, die sein Wille ist und wo wir Gelingen haben und wo wir im Segen gehen und wo wir am Weinstock sind. Lasst uns doch heute die Gelegenheit nutzen, dass wir unsere persönliche Beziehung zum Herrn erneuern und dass wir dem Heiligen Geist das sagen, dass wir da tiefer kommen wollen, dass wir uns mehr danach sehnen, in dieser Gemeinschaft mit ihm zu sein, wo wir ihm Dinge sagen können und er sagt uns, was er denkt. Wir haben die Verheißung aus dem Wort, dass er uns die Dinge sagt, die er beim Vater hört. Derek Prinz lehrt, der Heilige Geist ist der, der austeilt, was der Vater für uns hat. Das bedeutet, wenn wir nicht mit ihm zusammenarbeiten, dann fehlt uns der Vermittler, das uns zu geben, was Gott uns geben will. Und wir haben die Verheißung, das steht dann in den Versen danach, dass der Heilige Geist eben hört und das, was er hört, uns verkündigt. Und dann sagt Jesus, er nimmt von dem Meinen und gibt euch. Denn alles, was der Vater hat, ist mein. Alles, was mein ist, ist dem Vater. Also innerhalb der drei Personen Gottes ist absolute Einheit und Harmonie. Aber wenn wir die Personen anschauen, dann ist Gott im Himmel und Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Und der Heilige Geist ist hier, hier bei uns. Dann ist mir aufgefallen, wenn man das Wort studiert, dass die Formulierung Heiliger Geist im Alten Testament ganz selten vorkommt. Im Alten Testament wird immer die Bezeichnung Geist Gottes verwendet. Und da gibt es einen Wechsel zwischen Alten und Neuen Bund. Im Neuen Bund wird die Bezeichnung Geist Gottes wenig und die Bezeichnung Heiliger Geist wird ganz häufig verwendet. Und das wünsche ich uns, dass wir ganz stark Erfahrung machen, dass der Heilige Geist da ist in jedem Moment und dass wir mit ihm reden. Und ich denke, die unter uns viel beten, die können das sicher bezeugen, dass man fast automatisch bei bestimmten Dingen, die man im Gebet bewegt, mit Gott, dem Vater, spricht, dass man bei anderen Dingen mit Jesus spricht und dass man bei anderen Dingen mit dem Heiligen Geist spricht. Und ich denke, all diese Facetten muss es geben in unserer Zeit mit Gott. Deshalb würde ich gerne, dass wir uns jetzt dafür Zeit nehmen. Ich möchte einfach alle unter uns ermutigen, die sagen, ich will in meiner Beziehung zu Jesus einen neuen Anfang machen. Und ich will da auch Entscheidungen treffen, dafür Zeit zu haben. Oder ich will darin tiefer sein. Ich will in diesem Prozess sein. Ich habe Frucht gebracht. Und ich will gereinigt sein, dass ich noch mehr Frucht bringe. Ich will dieses Geheimnis ergründen, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist und auf diese Weise irgendwie in Reife kommen. Jemand sein, der den Willen Gottes kennt, sicher sein in dem, was man tut. Ich bin daran erinnert, dass wir schon seit Jahren ja diesen Fragebogen haben, wenn wir Leute in die Gemeinde aufnehmen. Und einer dieser Fragen ist ja, kennst du deine Berufung? Und das sind ja inzwischen, denke ich, weit, weit über 100 Fragebogen. Und ich denke, dass vielleicht bei 5 dieser knapp 200 Fragebögen draufsteht, dass jemand ungefähr seine Berufung kennt. Bei 99% steht auf den Fragebogen, weiß ich noch nicht, keine Ahnung, ich bete noch, ich bin noch am Suchen. Und das ist definitiv, was ich auch erlebe, wenn ich irgendwo in der Bibelschule lehre oder in irgendeiner Gemeinde, das ist irgendwie so der Standard. Dass Leute in Gemeinden nach Jahren immer noch sagen, ich habe keine Ahnung, weiß nicht, was meine Berufung ist. Und ich denke, ein ganz, ganz entscheidender Punkt in diesem Zusammenhang, was ist denn der Plan, den Gott für mich persönlich hat, ist dieses Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Weil der Heilige Geist, wenn er merkt, er kann uns vertrauen, dass wir für ihn Zeit haben und dass wir auf seine Stimme hören, dann wird er uns auch seinen Plan offenbaren und uns leiten, Schritte zu gehen. Und wir sind oft so versucht, das so auf der Ebene von normalem Menschsein anzugehen. Wenn wir das Thema Berufung hören, dann setzt immer ein kleines schlechtes Gewissen ein und vielleicht sogar ein bisschen Zorn. Naja, da kann man höchstens Jupsleiter werden und wenn wir das nicht wurden in unserer Gemeinde, kann man eigentlich gar nicht machen. Überzeichnen das jetzt mal leicht. Was soll man sonst hier machen? Also wir denken bei Berufung auf der menschlichen Ebene überzeichnet daran, was kann ich hier machen? Machen kann ich das nicht, dann mache ich eben nicht. Es geht bei Berufung ja darum, dass es einen speziellen Plan von Gott für unser Leben gibt. Und da bezieht sich ja überhaupt nicht ausschließlich auf Dinge in der Gemeinde, sondern die Gemeinde ist ja der Ort, wo wir ausgerüstet werden sollen, in unserem Leben in dem Plan zu sein, in dem wir sein sollen. Und das betrifft unser ganzes Leben, das betrifft nicht 9.30 Uhr bis 12 Uhr sonntags. Und ein ganz wichtiger Part, neben dass wir nach unserer Berufung ernsthaft suchen sollen, Gott richtig ernsthaft fragen sollen, Vorbereitungszeiten durchstehen, Zeiten des Lernens, Zeiten sich zu demütigen und all die Lehre, die wir darüber haben, das Beispiel an David, Lobpreisen auf dem Feld und dann am Königshof und auf dem Feld bewährt gewesen zu sein, auf dem Feld einen Löwe getötet zu haben oder einen Bär. Und dann am Königshof Lobpreis zu machen. All diese Vorbilder, dass wir alles kennen, in dem Ganzen ist ein ganz zentraler Aspekt, dass wir mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben und ihm zuhören, was er uns sagt. Und es ist sein Plan und sein Wille und seine Verheißung, dass wir Frucht bringen. Das hat er sich ausgedacht. Und das bezieht sich nicht ausschließlich auf Mitarbeit hier in der Gemeinde, wenn wir uns hier versammeln. Da geht es um unser ganzes Leben und da gibt es noch 100.000 Facetten, Frucht zu bringen, die jetzt unmittelbar mit den Versammlungen hier gar nichts zu tun haben. Und das hat was mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu tun. Und ich möchte euch einladen, dass wir heute umkehren davon, dass wir einfach zu faul waren und dass wir keine Zeit dafür hatten oder auch irgendetwas anderes, dass unsere Beziehung zu Jesus, dass sie wieder stärker wird. Dass der Heilige Geist in uns die Substanz vermehren kann. Als Leiter haben wir die Verantwortung, dass ihr an Jesus hängt. Am Weinstock. Dass eure Beziehung zum Herrn stark ist. Ich kann mit meiner Beziehung zum Herrn euch das nicht abnehmen und kein anderer, der eine starke Beziehung zum Herrn hat, kann das jemand anders abnehmen, eine starke Beziehung zu Gott zu haben. Das ist einfach jeden seine eigene Sache, jeden sein eigenes Ding. Und damit wollen wir zu Gott kommen. Und die, die das gerne möchten und sagen, das will ich und ich will da einen neuen Start machen heute und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das möchte ich gerne erkunden. Ergründen, dass wir aufstehen, die das wollen. Auch als ein Zeichen, ich treffe eine Entscheidung. Und dann nehmen wir uns Zeit zu beten und suchen den Herrn. Und ja, sind einfach ein bisschen still und hören, was Gott uns sagt. Gut, lasst uns das tun. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Bild, das du uns gegeben hast mit dem Weinstock und den Reben. Und Vater, wir danken dir, dass du dieser Weingärtner bist, dass du ja, die Voraussetzungen geschaffen hast für alles, dass die Reben am Weinstock sein können und dass sie wachsen und Frucht bringen immer mehr. Jesus, wir ehren dich heute Morgen, dass du gerufen hast, es ist vollbracht, dass du erfüllt hast, was der Vater dir aufgetragen hat, dass du uns errettet hast, unsere Schuld vergeben hast, bezahlt hast. Und Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Geist gesandt hast. So damals deinen Jüngern sagtest, wartet, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kommt. Wartet, bis ich meinen Heiligen Geist sende. Und du hast es getan, Herr. Und wir danken dir, dass du da bist, Heiliger Geist. Danke, Vater, danke, Jesus, dass du wohnst durch deinen Geist in uns. Und Jesus, wir stehen vor dir, weil wir das wollen und weil wir das brauchen, zu wachsen in unserer Beziehung zu dir. Und dass unsere ganzen Gedanken, unsere Werte, unsere Wünsche, dass das durchdrungen wird von dir, Heiliger Geist. Wir brauchen das. Es steht geschrieben, dass du es uns bezeugst, Heiliger Geist, dass der Herr seine Gebote auf unsere Herzen schreibt. Ja, und lass uns die Zeit jetzt dafür nutzen, umzukehren und Buße darüber zu tun, wenn wir merken, dass wir da irgendwie weg sind von ihm, wenn wir nicht mehr am Weinstock sind, dass wir Sachen ausräumen und Jesus bekennen und dafür Vergebung empfangen. Dinge ausräumen, wo wir den Heiligen Geist betrübt haben. Dass wir auch die Zeit dafür nutzen, zu entscheiden und zu sagen, das will ich. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist möchte ich so gerne erleben. Möchte ich so gerne noch mehr erleben. Dass die Rebe diesen Lebenssaft und alles, was sie braucht zum Wachsen und zum Fruchtbringen, aus dem Weinstock bekommt und zieht. Und wenn du ihm das alles gesagt hast, lass uns dann ihm zuhören. Danke, Heiliger Geist, dass du all die leisen Gedanken unseres Herzens hörst und kennst und dass du gerne darauf reagierst. Das wollen wir von dir empfangen. Wir wollen lernen, mit dir Gemeinschaft zu haben und zu hören, was du sagst. Dein Wort sagt, wenn wir Schuld bekennen, dann ist der Herr treu und gerecht, dass er uns alle unsere Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Möchte ich jedem sagen im Namen Jesu, der heute einen Neubeginn gemacht hat, gesagt hat, ich will ganz neu mit Jesus anfangen, dass dir alles vergeben ist und dass der Herr sich freut, dass du wieder bei ihm bist, dass du eine Rebe bist am Weinstock, an ihm, im Namen Jesu. Amen. Der Heilige Geist hat mich noch auf einen Bibelvers jetzt hingewiesen. Und ich möchte das einfach als eine ernsthafte Warnung aussprechen. Und zwar gibt es eine Passage in Johannes 5, wo Jesus mit den Pharisäern spricht und es wieder mal darum ging, dass sie ihn nicht als Sohn Gottes anerkannten und ihm unterstellten, du behauptest es aus dir selber. Und dann sagt Jesus, ich lese mal ab Johannes 5, 33. Das könnt ihr gerne aufschlagen. Ab Vers 33. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Also ganz kurz, der Hintergrund ist ja, worauf sich, glaube ich, Jesus ja auch bezieht, dass Johannes ja getauft hat im Jordan mit dieser Taufe zur Buße oder zur Umkehr. Und dass Johannes ja zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sehr streng war und gesagt hat, was glaubt ihr, was ihr hier wollt, wenn ihr nicht rechtschaffene Werke der Buße tut, Gott ist in der Lage, aus diesen Steinen Abraham Kinder zu erwecken. Er hat ihre Selbstsicherheit angesprochen, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns kann keiner was. Ich überzeichne das mal leicht, ich gehöre zur FCG, was soll da noch passieren? Und darauf bezieht sich Jesus, wo er sagt, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Und jetzt Vers 35, jener war die brennende und scheinende Lampe. Also Johannes bezeichnet Jesus als eine brennende und scheinende Lampe. Jemand, der in dieser Dunkelheit Licht gemacht hat und das Volk das auch annehmen konnte und Buße getan hat. Und sie wurden getauft mit dieser Taufe zur Buße. Und dann sagt er, jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Und ich glaube, dass Jesus damit sagt, es ist gefährlich, in dem Licht eines anderen eine Weile fröhlich sein zu wollen. Es ist gefährlich, wo dazu zu gehören, ohne das, worüber wir heute geredet haben. Das ist nicht nur harmlos, das ist gefährlich. Und Jesus sagt, ihr wolltet in seinem Licht eine Weile fröhlich sein. Und dann Vers 38, sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen. Mit anderen Worten, diese fromme Betätigung, die läuft wunderbar, aber ihr wollt nicht zu mir kommen und das ist euer Problem. Das möchte ich einfach als ernste Warnung aussprechen. Nur zu unserer Gemeinde zu gehören, gibt überhaupt keine Sicherheit. Und achten wir darauf, wir für uns selbst, dass wir nicht hier sind und in dem Licht des anderen neben mir, da Jesus kennt und da Gemeinschaft hat mit dem Heiligen Geist, fröhlich sind. Das ist gefährlich und Jesus verurteilt das. Also nochmal, er sagt, ihr erforscht die Schriften und ihr meint, in ihr ewiges Leben zu haben. Ihr macht all die Dinge, die richtig sind und die Schriften zeugen ja auch von mir. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also lasst uns das anschauen, Johannes 5, Vers 35. Jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Achten wir darauf, dass wir nicht nur fröhlich sein wollen in dem Licht eines anderen, sondern dass wir selber zu Jesus kommen, dass wir selber eine Rebe sind an dem Weinstock. Amen.